Ja, vielen Dank, Anja, für den ausführlichen Lebenslauf. Ich finde es mal wieder interessant, mein eigenes Leben vorgeführt zu bekommen. Ich möchte Ihnen heute aber was ganz anderes vorführen, was in dem Titel eigentlich schon ganz treffend angekündigt wurde. Und ich lese diesen Titel nochmal vor, der ist etwas länger. Nämlich, was kann die biologische Forschung über Geschlechterunterschiede aussagen? Fragezeichen. Kritische Anmerkungen aus der Genderperspektive am Beispiel der Gehirnforschung. Gut, und genau das wird sie heute erwarten, denke ich doch. Die meisten der hier Anwesenden, den meisten der hier Anwesenden wird aufgefallen sein, dass seit ungefähr 10 Jahren die Ergebnisse der Gehirnforschung sehr stark im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte stehen. In dieser Debatte, die sowohl in verschiedenen Fernsehsendungen als auch in popularisierenden Printmedien wie dem Spiegel, Geo, Gehirn und Geist und vielen anderen mehr ausgetragen wird, spielt der Unterschied der Geschlechter eine sehr große Rolle, wie Sie gemerkt haben. Zentrale Fragen in diesem Zusammenhang sind vor allem: Sind die Gehirne von Männern und Frauen unterschiedlich aufgebaut? Das heißt, haben sie eine unterschiedliche Struktur? Eine sehr häufige Frage. Und zweite häufige Frage: Funktionieren weibliche und männliche Gehirne vielleicht auch unterschiedlich? Haben sie also unterschiedliche kognitive Fähigkeiten? Meistens werden diese beiden Kernfragen mit einem mehr oder weniger deutlichen Ja beantwortet. Das heißt, die Gehirne von Männern und Frauen seien sowohl unterschiedlich strukturiert und zeichneten sich auch durch unterschiedliche Funktionsweisen und sogar Fähigkeiten aus. Diese wissenschaftlichen Ergebnisse sind sowohl akademisch als auch populärwissenschaftlich bzw. für interessierte Laien und Laien von Interesse, denn sie werden ja in tiefgreifendem Maße von sehr vielen Menschen als Orientierung genommen für das eigene Selbstverständnis, für die Selbsteinschätzung des eigenen Denkvermögens, ebenso wie für die Beurteilung anderer Personen und nicht zuletzt auch als Grundlage beispielsweise von Erziehungsmaßnahmen in der eigenen Familie oder auch im Kindergarten und in der Schule. Viele Mädchen und Jungen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer richten sich, das haben zahlreiche empirische Studien ergeben, sehr stark nach diesen in Umlauf befindlichen wissenschaftlichen Ergebnissen. Diese haben also erhebliche Auswirkungen sowohl auf die Motivation und Selbsteinschätzung von Jugendlichen im Schulunterricht als auch auf die Berufswahl. Trotz guter Schulnoten in Mathematik oder Naturwissenschaften trauen sich zum Beispiel viele Mädchen und junge Frauen nicht, sich für naturwissenschaftliche oder technische Berufe zu entscheiden, während es sich häufig junge Männer ohne große Zweifel zutrauen, auch bei nicht überzeugender Schulleistung in diesen Fächern in ein solches Berufsfeld zu gehen. Also das sind kurze Ergebnisse aus empirischen Studien. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen, dass nämlich die Ergebnisse der Gehirnforschung in ganz entscheidendem Maße auf soziale und psychologische Prozesse der geschlechtsspezifischen Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung einwirken, habe ich meinen heutigen Vortrag verfasst. Und ich verfolge dabei zwei wesentliche Ziele. Erstens möchte ich Ihnen also wesentliche Ergebnisse der kritischen Studien über Gehirnforschung aus der Genderperspektive vorführen und damit die weit verbreiteten Vorstellungen über die verschiedenen Strukturen, Funktionsweisen und Fähigkeiten von Frauen- und Männergehirnen, die durch die Gehirnforschung untermauert werden, in Frage stellen. Die Gehirnforschung dient mir hier als aktuelles Beispiel für die Wirkmächtigkeit biologischer Forschung. Das also erstens. Und zweitens möchte ich Ihnen am Beispiel der Gehirnforschung einen anschaulichen Einblick geben in die Arbeitsweise der kritischen Genderforschung zu Naturwissenschaften, um Sie dazu anzuregen, selbst einen kritischen Blick auf naturwissenschaftliche Ergebnisse zu entwickeln. Auch wenn Sie vielleicht selbst keine geschulten Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler sind, können Sie sich durchaus, denke ich, als interessierte Laien eine differenzierte Informationsbasis verschaffen, um die in Umlauf befindlichen Forschungsergebnisse angemessen beurteilen zu können. Um diese beiden Ziele zu erreichen, gehe ich folgendermaßen vor. Ich veranschauliche Ihnen zunächst an einem Beispiel aus der Gehirnforschung die Arbeitsweisen der kritischen Genderforschung. obwohl an diesem Beispiel auch schon viele Ergebnisse der Genderforschung in Bezug auf Gehirnforschung deutlich werden, steht die Demonstration der Arbeitsweise im Mittelpunkt. Und abschließend gebe ich Ihnen dann eine Kurzübersicht zum aktuellen Stand der Diskussion über räumliches Denken. Denn, das ist ein Beispiel, diese kognitive Fähigkeit, räumlich zu denken, spielt ja gerade für Naturwissenschaften, Mathematik und Technik eine ganz entscheidende Rolle. Wie sollten wir angesichts dessen Forschungsergebnisse der Gehirnforschung bewerten, die Männern ein besseres räumliches Denkvermögen zuerkennen? Vor dem Hintergrund des ersten Teils werden Sie, so hoffe ich, befähigt sein, diese Ergebnisse mit anderen Augen zu sehen und meinen Ausführungen mit einer geschärften Kritikfähigkeit zu folgen. Damit komme ich also zuerst zu meinem ersten Teil, der gleichzeitig der Hauptteil meines Vortrags ist. Ich vermute, dass es den meisten der hier Anwesenden recht schwer fällt, sich vorzustellen, wie überhaupt Naturwissenschaft und Genderforschung in Verbindung miteinander gebracht werden können. Denn bringt naturwissenschaftliche Forschung nicht objektive Erkenntnisse über Natur hervor, also auch über die Natur der Geschlechter? Welche Ansatzpunkte sind also überhaupt vorstellbar, um diese objektiven Erkenntnisse gendertheoretisch zu reflektieren? Ich möchte im Folgenden diese Ansatzpunkte sehr vereinfacht in einem methodisch auf wenige Analyseschritte begrenzten Beispiel vorstellen und damit zugleich kritisch auf einige zentrale Ergebnisse der Gehirnforschung eingehen. Ich mache die Tür auf. Bevor ich auf diese Beispiele eingehe, einige kleine Vorüberlegungen zum Charakter naturwissenschaftlichen Arbeitens und dem Selbstverständnis der Naturwissenschaften. Naturwissenschaften verstehen sich selbst sehr häufig als einen wissenschaftlichen Bereich, deren Tätigkeit durch folgendes vereinfachte Schema repräsentiert werden kann.
Funktioniert auch. Der ist irgendwie ein bisschen verschwommen, aber es gibt hier keinen. Doch hier. Ja. Gut, sieht man es.
Das soll also das methodische Selbstverständnis der Naturwissenschaften in starker Vereinfachung sein. Es zeigt Naturwissenschaft als einen Forschungsbereich, der Kraft seiner wertfreien empirischen Methode wie Messung, Beobachtung und Experiment zu objektiven Beobachtungs- und Messdaten kommt, welche dann in einem weiteren wertfreien Verfahren, nämlich durch logische Schlussfolgerungen, zu Hypothesen bzw. Theorien über Natur führen. Das Schema stellt dar, wie sich Methoden vermittelt, eine direkte Linie von der Natur zur Theorie zieht. Das heißt, Naturwissenschaft erfasst Natur mit Hilfe seiner Methoden und bildet sie in Naturtheorie ab. Dieser hier sehr vereinfacht wiedergegebene Prozess lässt sich eigentlich als Teilstück einer Spirale denken, bei der die Theorie bzw. Hypothese, die hier als Ergebnis eines Forschungsprozesses steht, wiederum einer erneuten empirischen und logischen Prüfung unterworfen wird. Also Sie können hier sozusagen dann wieder von vorne beginnen. Der naturwissenschaftliche Erkenntnisprozess versteht sich also als ein methodisch strenges Verfahren der Evidenzgewinnung, bei dem gesellschaftliche Kontexte oder persönliche Befindlichkeiten der forschenden Personen keine Rolle spielen und deshalb in der Darstellung auch nicht vertreten sind. Aus der Perspektive der neueren kritischen Forschung über Naturwissenschaften tragen die empirischen Methoden, die logischen Schlussfolgerungen, das darin zum Ausdruck kommende Verständnis von Erkenntnis und Rationalität sowie von Natur hingegen sehr deutlich die Handschrift ihrer gesellschaftlichen Entstehung und Verankerung, die sich nicht etwa verhindern lässt, sondern allenfalls durch Reflexion verantwortlich handhaben lässt. Die Genderforschung über Naturwissenschaften analysiert in genau diesem Sinne die Wechselwirkung der geschlechtsspezifischen gesellschaftlichen Kontexte mit dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Und diese Analyse möchte ich Ihnen jetzt, wie angekündigt, in einem Fallbeispiel aus der Gehirnforschung genauer, wenn auch recht vereinfacht beschreiben, an dem sich, finde ich, vieles sehr gut zeigen lässt. Im Frühjahr 1995 erschien in der renommierten Zeitschrift Nature ein wissenschaftlicher Artikel mit der Überschrift Sex Differences in the Functional Organization of the Brain for Language. Ich lege das nochmal auf. Das ist hier der Titel hier oben. Wir brauchen, naja, das ist ja nicht so prickelnd hier. Also, ich muss da gleich nochmal nachjustieren. Genau. Also das heißt zu Deutsch, Geschlechtsunterschiede in der funktionalen Organisation des Gehirns in Bezug auf Sprachvermögen. Ne? Das habe ich jetzt schon ausgeblendet. Indem ein Kollektiv von insgesamt 11 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen angesehener Universitäten, kann ich das doch mal runterlegen, vielleicht kennen das einige, sind die Leute bekannt, von insgesamt 11 verschiedenen Universitäten von ihren Forschungsergebnissen im Bereich der Gehirnforschung berichteten. Er ist bis heute einer der meistzitierten Artikel in der Gehirnforschung, bis heute. Deswegen, auch wenn er von 95 ist, ist er sozusagen immer noch aktuell. In ihrem Versuchsdesign waren jeweils 19 rechtshändige Frauen, Alter durchschnittlich 24 Jahre, und 19 rechtshändige Männer, Alter durchschnittlich 28,5 Jahre, verschiedenen Sprachtests unterzogen worden, die auf die Orthographie, die Phonologie und die Semantik von Sprache bezogen gewesen waren und dabei ihre Hirnaktivitäten mit Hilfe von Kernspintomographie aufgezeichnet worden. Beim Kernspintomographen, vielleicht kurz zur Information, wird die Sauerstoffkonzentration im Blut des Gehirns mittels einer Magnetröhre gemessen, in die die Testpersonen hineingeschoben werden. Das haben Sie wahrscheinlich schon alle gesehen oder vielleicht sogar erlebt. Diese Sauerstoffkonzentration ist in Regionen erhöhter Hirnaktivität höher als in Regionen geringer Hirnaktivität und dient daher als Maß für diese Hirnaktivität. Und als Ergebnis fasst die Studie zusammen, das haben Sie vielleicht schon heimlich gelesen. Ich übersetze es auf Deutsch, oder nee, das kann man nicht, das können Sie alle verstehen. Ich fasse es auf Deutsch zusammen. Unsere Daten beweisen deutlich Geschlechtsdifferenzen in der auf Sprache, speziell Lautverarbeitung bezogenen funktionalen Organisation des Gehirns zwischen normalen Männern und Frauen. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede betreffen die aktiven Regionen im Gehirn, die während der Tests in verschiedenen Verteilungsmustern aufgetreten seien. Das untere ist etwas speziell ausgedrückt. Ich übersetze nicht nur, sondern drücke es auch für Nicht-Biologinnen und Biologen wie folgt aus. Also sinngemäß, bei weiblichen Versuchspersonen seien im Durchschnitt eher beide Gehirnhälften aktiv gewesen, bei männlichen Versuchspersonen durchschnittlich eher nur die linke Gehirnhälfte. Wie Sie wissen, ist Nature, also in dem die Zeitschrift, in dem dieser Artikel erschienen ist, eine auf ein hochspezialisiertes naturwissenschaftliches Fachpublikum ausgerichtete Zeitschrift, die jedoch regelmäßig von populärwissenschaftlichen Magazinen ausgewertet wird. So erschien kurze Zeit nach der Nature-Veröffentlichung des dargestellten Artikels im Nachrichtenmagazin Der Spiegel ein Bericht über neue Ergebnisse der Hirnforschung, in dem auch auf die Forschungsergebnisse dieses Artikels Bezug genommen wurden. Unter der Überschrift Klasse statt Masse, Männer und Frauen ticken verschieden. Das müssen Sie jetzt nicht lesen oder sollen Sie auch nicht lesen, dann kommen Sie hier nicht mehr mit. Ich wollte Ihnen nur die Optik kurz präsentieren. Also unter diesem Titel Männer und Frauen ticken verschieden, zu dieser Erkenntnis kommen Hirn- und Intelligenzforscher, werden nicht nur die kernspintomographischen Bilder der Forschergruppe abgebildet, das können Sie noch halbwegs erkennen, auf denen die errechneten Durchschnittswerte für Frauen und Männer optisch in Helligkeitsgrade übersetzt die linke und rechte Hirnhälfte in unterschiedlicher Weise markieren, sondern auch die Ergebnisse selbst allgemeinverständlich erläutert und dann noch einmal resümierend kommentiert. Ich zitiere aus diesem Artikel: Begeistert nahm die Fachwelt im Februar neue Untersuchungsergebnisse der beiden US-Hirnforscher Sally und Bennett Shavitz zur Kenntnis. Also jetzt sind es nur 2 statt 11. Erstmals erklärte Verhaltensforscherin Shavitz, sei damit der Beweis für einen Funktionsunterschied zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen wissenschaftlich exakt nachgewiesen worden. Zitat Ende. Der Spiegelartikel stellt diesen Forschungsergebnissen noch andere geschlechterdifferenzierende Erkenntnisse zur Seite, sodass insgesamt ein vielschichtiges Bild umfassender, wissenschaftlich bewiesener Geschlechterunterschiede vermittelt wird. So heißt es einige Abschnitte weiter, Zitat, bestätigt von den Ergebnissen der Hirnwissenschaft fühlen sich auch die Intelligenzforscher. Bei ihren Tests zeigen Männer und Frauen höchst unterschiedliche Leistungen in bestimmten Aufgabenbereichen. Nur jede zweite Frau, so rechnen US-Forscher vor, erreiche den Durchschnittswert der Männer bei Tests für räumliches Vorstellungsvermögen oder höhere Mathematik. Bei schwierigen Aufgaben versagen die Frauen noch häufiger. Jämmerlich schneiden dagegen die Männer ab, wenn sie ihr Sprachvermögen unter Beweis stellen sollen. Zitat Ende. An diesem Beispiel, und deswegen habe ich es ausgewählt, lässt sich meines Erachtens gut nachvollziehen, wie die im naturwissenschaftlichen Labor angefertigten Aussagen über die Natur der Geschlechter durch ihre massenmediale und popularisierende Verbreitung recht leicht in gesellschaftlich vorherrschende Meinungen über Geschlechterdifferenzen gelangen können. Doch welche Schlussfolgerungen lassen sich aus den in Nature veröffentlichten Forschungsergebnissen oder auch den Darstellungen im Spiegel überhaupt ziehen? Die meisten sind wohl versucht, Folgendes daraus abzuleiten. Die Hirn- und Intelligenzforschung, Teil der biologisch-medizinischen Forschung, hat mit wissenschaftlich seriösen Methoden, nämlich der Messung von Hirnströmen und damit der Hirnaktivität, nachgewiesen, dass Frauen und Männer unterschiedliche kognitive Fähigkeiten bzw. Funktionsweisen ihrer Gehirne aufweisen. Diese dort dargestellten wissenschaftlichen Ergebnisse sind zugleich nicht besonders überraschend, sondern passen eigentlich ganz gut zu den alltagsweltlichen Rollenerwartungen und Erfahrungen und sind deshalb auch den meisten unmittelbar plausibel. Offensichtlich, so ließe sich aus der dargestellten Meldung weiter ableiten und so wird es auch sehr oft, argumentiert, wird die gesellschaftliche Geschlechterordnung mit ihren Rollenzuteilungen und der vorliegenden geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung wesentlich bestimmt durch körperliche Vorgaben. Diese weisen den Geschlechtern ihre Tätigkeitsfelder zu, also Männer eher im naturwissenschaftlich-technischen Bereich, Frauen eher in Bereichen mit kommunikativer Kompetenz. Und die naturwissenschaftliche Forschung liefert die Beweise für eine solche Fundierung der gesellschaftlichen Geschlechterordnung durch die Ordnung der Natur. Der Spiegelartikel unterstützt, anders als der zurückhaltendere Nature-Artikel, diese Annahme einer geschlechterdifferenzierenden Naturbasis noch ausdrücklich durch die gegen Ende des Textes erwähnte neurologische Hypothese, dass die Geschlechterunterschiede im Gehirn ganz ohne gesellschaftlichen Einfluss entstanden sein könnten. Zitat, schon während der Schwangerschaft glauben die Neurologen, werde dem Gehirn des Fötus ein weibliches oder männliches Denkschema eingeprägt. Verantwortlich dafür sind offenbar bestimmte Hormone. Also es ist, wird vermutet, aber es ist der letzte Satz. Aus der Perspektive der kritischen Genderforschung lassen sich aber jetzt noch weitere und eigentlich ganz andere Überlegungen anstellen, die verbunden sind mit einer kritischen Reflexion der oben dargestellten Schlussfolgerungen einer wissenschaftlich nachgewiesenen natürlichen Geschlechterdifferenz. Auf den ersten Blick zeigen im Hirnforschungsbeispiel die Messgeräte, eigentlich ja unbestechlich anmutende Ablesegeräte der Natur, eindeutige Unterschiede zwischen den Geschlechtern an. Deutlich sichtbar sind Kraft eines empirischen Verfahrens auf den Bildern des Tomographen, dass Frauen- und Männerhirne unterschiedlich funktionieren in Bezug auf unterschiedliche kognitive Aufgaben. Anhand des in der ersten Abbildung, die ich jetzt nochmal vornehme, anhand des in dieser Abbildung dargestellten methodischen Selbstverständnisses der Naturwissenschaften lässt sich aber jetzt entlang dieses Beispiels darstellen, wie die Kontextbezogenheit auch naturwissenschaftliche Erkenntnisprozesse analysiert und unter Einbezug der Kategorie Gender reflektiert werden kann. Wie schon erwähnt, enthält dieses Schema weder Personen noch Gesellschaft. Es scheint also völlig kontextfrei. Naturerkenntnis scheint hier vielmehr rein instrumentell abzulaufen. Das heißt, mit Hilfe bestimmter Methoden, die letztlich von jeder Person unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Hintergrund oder ihren persönlichen Interessen ausgeübt werden können. An jedem dieser aufgeführten Posten lässt sich jedoch aufzeigen, in welcher Weise sie oft völlig unbemerkt mit sozialen und kulturellen Kontexten verbunden sind. Dazu brauche ich diesen Teil.
Sieht man das?
Man kann es sogar lesen. Gut. Oberhalb des Schemas des naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinns sind hier in einer gewissermaßen perspektivischen Erweiterung kontextrelevante Faktoren eingetragen, die im Folgenden erläutert werden sollen. Zunächst zur Beobachtung, oder anders formuliert, zunächst zur Beobachtung, genau, das ist der zentrale Punkt, einem der Fundamente der empirischen Forschung. Beobachtungen sind immer, darauf haben inzwischen viele wissenschaftstheoretische Arbeiten aufmerksam gemacht, durch vorgängige Vorstellungen strukturiert. Diese vorgängigen Vorstellungen bestimmen wesentlich und zugleich unbemerkt das Ergebnis jeder empirischen Untersuchung, lassen die Forschenden also etwas sehen, was der wissenschaftlichen Erwartung bzw. Gewohnheit entspricht bzw. in den Horizont schon vorhandener Theorien passt. Ein eindrucksvolles und sehr deutliches Beispiel liefert, das kennen Sie vielleicht, die Untersuchung von Thomas Laqueur über den historischen Wandel der Wahrnehmung der Geschlechterdifferenz. Seiner historischen Rekonstruktion zufolge erblickte die Naturforschung auf der Grundlage eines bestimmten kosmologischen Modells bis zum 18. Jahrhundert nur einen geschlechtlichen Körper, der in verschiedenen Versionen auftrat, die als männlich und weiblich bezeichnet werden. Dazu ein kurzes Intermezzo, bevor ich daraufhin zurückkomme. Das kennen Sie vielleicht auch. Das sind weibliche Geschlechtsorgane. Sie müssen genauer hingucken. Eine Darstellung weiblicher Geschlechtsorgane aus dem 16. Jahrhundert. Die weiblichen Geschlechtsorgane erscheinen hier ganz im Sinne dieses Modells als Varianten männlicher Geschlechtsorgane, auf der rechten Seite mit Embryo, die statt außerhalb im Inneren des Körpers liegen. Diese innere Lage wird dabei als unvollkommen gegenüber der äußeren Lage angesehen. Frauenkörper erscheinen in dieser Lesart als verstümmelte bzw. unterentwickelte Männerkörper. Das ist also die empirische Sicht im 16. Jahrhundert. Die anatomische Forschung der Aufklärung seit dem 18. Jahrhundert beobachtete dann im Lichte eines neuen bürgerlichen Differenzdenkens zwei radikal voneinander verschiedene Körperausprägungen, die nicht mehr analog, sondern komplementär zueinander erschienen und nicht nur die Geschlechtsorgane umfassten, sondern den ganzen Körper durchdrangen und daraus abgeleitet verschiedene Vermögen begründeten. Ich kann Ihnen auch noch eine Bild aus dem 19. Jahrhundert zeigen. Das ist eine völlig andere Darstellung. Die weiblichen Geschlechtsorgane sind entweder wie ein Frauenkleid aus dem 19. Jahrhundert gestaltet oder deutlich unterschieden von männlichen Geschlechtsorganen dargestellt. Viele weitere Beispiele auch für die aktuelle Forschung sind inzwischen beschrieben worden. Wissenschaftstheoretisch wird diese Vorstrukturierung und Lenkung von Beobachtung als Theoriegeleitetheit, das heißt Voreingenommenheit jeglicher Beobachtung, bezeichnet. Und in diesem Zusammenhang ist auch zu bedenken, dass eine empirische Untersuchung nicht eine einfache optische Erfahrung wiedergibt, die möglicherweise unbemerkt bestimmte Vorstellungen in den Gegenstand der Beobachtung hineinlegt, sondern zugleich einer im Rahmen der naturwissenschaftlichen Ausbildung antrainierten Normierung des Blickes unterliegt, die nur ganz bestimmte Wahrnehmung als wissenschaftlich relevant zulässt. Ob jemand zum Beispiel beim Blick durch ein Mikroskop Assoziationen an einen Sternenhimmel entwickelt oder sich bei den Tomographiebildern an Galaxien erinnert fühlt, ist für die moderne Naturwissenschaft völlig irrelevant. Vor dem Hintergrund eines Weltbildes, das Mikro- und Makrokosmos in Korrespondenz zueinander sieht, wie es im 16. Jahrhundert vorherrschte, hätten diese Assoziationen allerdings den Rang bedeutender, maßgeblicher, also wirklich wesentlicher Beobachtungen. Für die Betrachtung und das Verständnis der Gehirntomographiebilder muss zudem ein bestimmter Interpretationsmodus erlernt werden, zum einen um technisch hergestellte optische Signale in Gehirnaktivität zu übersetzen und zum zweiten um die Signale in wissenschaftlich relevante und irrelevante Bildbestandteile einzuteilen. Das wissenschaftliche Beobachten, um das noch einmal zu betonen, wird also in der kritischen Forschung über Naturwissenschaften als eine sozial- bzw. kulturspezifische Art der Wahrnehmung angesehen, deren Normierung in Abhängigkeit von den historischen Bedingungen herausgebildet wird. Nun könnten Sie einwenden, haben wir es hier aber gar nicht mit einer einfachen Beobachtung zu tun, bei unserem Tomographiebeispiel, sondern mit einer hochkomplexen Messung. Und ist nicht ein Messgerät frei von diesen Problemen der voreingenommenen Beobachtung? Diese Hoffnung der Naturwissenschaften, mit einem Messgerät ein Instrumentarium zur wertfreien Erfassung der Natur zur Verfügung zu haben, kann aus wissenschaftsreflektierender Sicht ebenfalls nicht erfüllt werden. Denn ein Messgerät muss ja zum einen konstruiert werden auf der Grundlage vorgängiger Theorien, die überhaupt erst einmal eine Messbarkeit von Phänomenen theoretisch entwickeln müssen. Und zum Zweiten fließen bei der Konstruktion und dann der Bedienung des Messgerätes bestimmte zeitspezifische Theorien und Vorstellungen von der Funktionsweise eines Phänomens ein, die sich in der Bau- und Funktionsweise dieses Messgeräts und vor allem auch seiner Handhabung niederschlagen. So konnte beispielsweise die Basler Neuropsychologin Annelies Kaiser zeigen, dass Geschlechterunterschiede auf den Tomographiebildern bei Sprachtests auftauchen oder verschwinden, bei den gleichen Personen und den gleichen Tests, je nachdem, welche statistische Schwelle bei der Umrechnung der Messimpulse in Bildpunkte zugrunde gelegt wurden. Durch dieses Verschieben der statistischen Schwelle erschienen also bei den gleichen Versuchspersonen und dem gleichen Versuchsdesign einmal bei Männern beide Gehirnhälften und bei Frauen nur eine Gehirnhälfte aktiviert, beziehungsweise das genau umgekehrte Ergebnis trat auf, oder es gab keine Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Versuchspersonen. Sie hat da inzwischen eine Dissertation drüber verfasst, die sehr empfehlenswert ist. Auch ein Messgerät bzw. der Messvorgang selbst beruhen damit auf einer Fülle von Vorannahmen, Vorentscheidungen und Naturinterpretationen und tragen die kultur- und sozialspezifischen Einprägungen objektiviert und damit unsichtbar in sich. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass seit Beginn der Messung der Gehirnaktivität mittels Tomographie von sehr unterschiedlichen und widersprüchlichen Ergebnissen berichtet wurde in Bezug auf Geschlechterunterschiede, möglicherweise aufgrund ganz unterschiedlicher Messvorgänge, also das heißt unterschiedlicher Entscheidungen bei der Einstellung und Handhabung der Messgeräte. In der wissenschaftspopularisierenden Presse werden aber fast ausschließlich diejenigen Untersuchungen, die geschlechtsspezifische Unterschiede herausgefunden haben, in den Vordergrund gerückt. Sehr viel weniger Erwähnung finden hingegen die recht häufig erzielten Untersuchungsergebnisse, die keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gefunden haben, bei Sprachtests und auch bei räumlichen Tests. Auf diese Weise wird noch einmal nachdrücklicher der Eindruck in die Öffentlichkeit getragen, die Gehirnforschung hätte eindeutige Unterschiede zwischen den Geschlechtern festgestellt. Jetzt aber zurück zu Beobachtung und Messung. Gemäß dieser Voreingenommenheit von Beobachtung und Messung ist es nun auch nicht unwichtig, wer diese empirische Untersuchung durchführt, beziehungsweise vor welchem historischen Hintergrund diese Empirie abläuft. Bekanntlich wurden Frauen jahrhundertelang aus Bildung und Wissenschaft ausgeschlossen und entsprechend bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts Naturwissenschaften bis auf vereinzelte Ausnahmen ausschließlich von Männern betrieben, die zudem noch tendenziell einer bestimmten sozialen Schicht und Stellung sowie Ethnizität angehören. Das heißt also nahezu ausschließlich weiße Männer der Mittelschicht. Bis zum heutigen Tag ist überwiegend diese Personengruppe insbesondere in den gehobenen und einflussreichen Bereichen der Naturwissenschaft tätig. Durch den Ausschluss bestimmter Wissens- und Erfahrungsträger und Trägerinnen enthält so eines der zentralen Analyseergebnisse der Naturwissenschaftsforschung die empirische Forschung noch einmal nachdrücklicher eine unbemerkt einseitige Perspektivität. Also auf diesen Aspekt kann ich nur hinweisen und nicht ausführlich eingehen. Dazu gibt es sehr viele interessante Untersuchungen zu dieser gruppenspezifischen Perspektivität. Aber nicht nur Beobachtung und Messung eines Phänomens können sich durch eine mit dem Erfahrungskontext korrespondierende Perspektivität auszeichnen, sondern auch die Auswahl des Phänomens selbst.
Vielleicht komme ich hier nochmal zurück. Also es geht jetzt eigentlich direkt um diesen Punkt,
darum zu betrachten, was wird eigentlich genau untersucht. Im Hirnforschungsbeispiel wird zum Beispiel angegeben, dass jeweils 19 normale rechtshändige Frauen und Männer einer Tomographiemessung unterzogen wurden. An diese Angaben lassen sich einige methodische Fragen anschließen, die den Geltungsbereich und die Repräsentativität der Untersuchung betreffen. Zum Beispiel reichen 38 Personen aus, um eine allgemeine Theorie der Geschlechter aufzustellen, also um sagen zu können, wir haben Unterschiede entdeckt, die alle normalen Männer und Frauen der Welt gleichermaßen repräsentieren. Und was wird hier eigentlich als normal angesehen? Das wird in dem Artikel nicht definiert. Welche Personen wurden also genau ausgewählt? Waren es zum Beispiel Männer und Frauen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und allen Teilen der Welt? War der afrikanische Kontinent genauso repräsentiert wie der asiatische, amerikanische und europäische und so weiter? Und sind die gewählten Altersstufen und sozialen Zugehörigkeiten repräsentativ für die gesamte Geschlechtergruppe? Weiterhin, welchen Tätigkeitsfeldern entstammen diese Personen? Wurden also zum Beispiel Mathematikerinnen, Schreinerinnen, Bauingenieurinnen, Kindergärtner, Übersetzer, alleinerziehende Väter genauso berücksichtigt wie Frauen und Männer aus traditionellen geschlechtsspezifischen Tätigkeitsbereichen? Dieser Fragenkatalog ließe sich noch weiter fortführen. Damit ist das Problem berührt, dass naturwissenschaftliche Forschung eigentlich gar nicht von Natur als solcher ausgeht, sondern immer eine spezifische Auswahl des Forschungsgegenstandes vornimmt bzw. im Experiment zurichtet und diese dann untersucht. In Abhängigkeit von dieser Auswahl werden dann bestimmte Ergebnisse erzielt und gegebenenfalls andere Ergebnisse nicht ermöglicht. So berichtete beispielsweise eine amerikanische Studie, dass unter schwarzen Schülerinnen und Schülern in den USA keine Unterschiede bei mathematischen Fähigkeitstests festgestellt wurden, im Gegensatz zu weißen Schülerinnen und Schülern in Europa und den USA, wo Jungen besser abschnitten. Die Betrachtung des kulturellen Umfeldes beider untersuchten Gruppen ergab, dass von Töchtern afrikanisch-amerikanischer Familien in weitaus stärkerem Maße als in europäisch-amerikanischen Familien erwartet und vorausgesetzt wird, dass diese beruflich erfolgreich sind. Dies führe, so die These dieser Studie, zu einem größeren Selbstbewusstsein und besseren Selbstbild schwarzer Frauen in Bezug auf statushöhere Berufsbereiche, wozu ganz ausdrücklich auch die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer gehören. Dazu gibt es eine Reihe von Untersuchungen. Ich habe das jetzt sozusagen in einem Satz zusammengefasst. Auch andere interkulturelle Studien berichten davon, dass je nach sozialer Rollenzuteilung einmal Geschlechterunterschiede auftreten, ein andermal nicht auftreten. Neuere Studien weisen darüber hinaus darauf hin, dass auch für die weißen Kinder in den USA und Mitteleuropa der Geschlechterunterschied in Bezug auf räumliches Forschungsvermögen in den letzten Jahrzehnten immer kleiner geworden ist. Auch dies wird auf Sozialisationsbedingungen zurückgeführt, da seit den 1970er Jahren die Erziehung von Mädchen und Jungen immer stärker aneinander angeglichen worden wäre. So konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass Mädchen, die häufig Computerspiele oder Darts spielen oder beispielsweise ihr Fahrrad selbst reparieren, ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen entwickeln als Mädchen, die so etwas nicht tun. Und in diesem Zusammenhang ist auch die Art eines Testes oder Untersuchungsdesigns wichtig, über die die meisten wissenschaftlichen Texte keine ausführliche Auskunft geben. Verschiedene Untersuchungen konnten zeigen, dass in Abhängigkeit von der Aufgabenstellung Geschlechterunterschiede in Tests auftraten oder nicht. Es traten zum Beispiel bei Tests zu räumlichem Vorstellungsvermögen keine Unterschiede auf, wenn die Aufgaben sich auf alltägliche Situationen bezogen, war aber die Aufgabenstellung mit Beispielen aus einer männlich konnotierten Welt, Technik und Fußball wird hier genannt, versehen, schnitten die Mädchen häufig schlechter ab als die Jungen. Die Auswahl des Untersuchungsgegenstandes, hier also bestimmter Personen, und das Untersuchungsdesign, also bestimmter Testverfahren, können sich entscheidend auf die gewonnenen Daten, den nächsten Posten in dem Schema, auswirken, sodass diese in einem empirischen Verfahren gewonnenen Daten nicht so einfach als objektiv und wertfrei angesehen werden können. Diese Daten stehen nicht einfach an sich da, sondern werden darüber hinaus noch in eine ganz bestimmte Darstellungsform gebracht. Im Tomografiebeispiel wird, wird mittels eines technischen Messvorgangs eine nicht unmittelbar beobachtbare Größe, nämlich Hirnaktivität, optisch übersetzt und technisch vermittelt als Messgröße hergestellt. Doch, das hatte ich erwähnt. Abgesehen davon, dass dieser Übersetzungsprozess selbst, wie eben erwähnt, eine nicht nur technisch voraussetzungsreiche Tätigkeit darstellt, ist auch die Aufbereitung der Daten entscheidend für weitergehende Schlussfolgerungen. Die Messergebnisse der Beispielstudie wurden als Durchschnittswerte bezogen auf beide Geschlechtergruppen ermittelt und statistisch miteinander verglichen. Und dadurch wird nicht sichtbar, dass das Ergebnis eigentlich folgendermaßen aussieht. Im Beispiel werden nur bei 11 Frauen eine bilaterale Aktivierung festgestellt. Bei 8 Frauen hingegen wurde wie bei Männern nur die linke Hirnhälfte als aktiviert gemessen. Das heißt also, es gibt eigentlich kein eindeutiges Ergebnis, was sagen könnte, bei Frauen ist es nur so und bei Männern nur so. Die Durchschnittswerte haben aber durch ihre Gewichtung dazu Anlass gegeben, von einem klaren Unterschied zu reden. Der ist rechnerisch erstellt worden. Was würde geschehen, wenn alle ermittelten Bilder der 38 Personen nebeneinander gestellt würden? Vielleicht ergäbe sich dann eher eine gleitende Skala der Unterschiede und einige Frauen und Männer zeigten Ergebnisse, die deutlich im Bereich des Durchschnittsgehirns des anderen Geschlechts liegen, wie dies ja auch für viele andere körperliche Merkmale, zum Beispiel Hormone, dargestellt wurde. Während durch die Konzentration auf die Durchschnittswerte der Geschlechtergruppen Unterschiede zwischen den Geschlechtern betont werden und Gemeinsamkeiten bzw. Unregelmäßigkeiten in der Gruppenzugehörigkeit in Bezug auf das untersuchte Merkmal in den Hintergrund treten, könnte die Datenaufstellung auf einer gleitenden Skala die Aufmerksamkeit auf weitere über das Geschlecht hinausgehende Hintergründe der Anordnung lenken. Das haben wenige Studien gemacht, die sind aber bisher in der Öffentlichkeit oder bis zum Spiegel noch kaum vorgedrungen. Das heißt, in den neuesten Berichterstattungen, da gibt es Änderungen, das ist sehr interessant. Und da gleich noch drauf eingehen. Mit den beschriebenen Ausrichtungen und Einschränkungen versehen sind also diese empirisch ermittelten Daten nun die Grundlage für logische Schlussfolgerungen, die zu Hypothesen, Thesen und Theorien führen und durch die Art der Datenermittlung und Aufbereitung schon eine bestimmte Richtung erhalten. Auch die logischen Verfahren, dies sei nur am Rande erwähnt, unterlagen historischen Veränderungen und differierten in Abhängigkeit von dem Verständnis von Erkenntnisprozessen. Darauf gehe ich jetzt nicht genauer ein, das ist ein ziemlich komplizierter historischer Prozess. Wichtig erscheint aber in diesem Zusammenhang vor allem die wissenschaftstheoretische Überlegung von der sogenannten Unterdeterminiertheit von Theorie durch Empirie, die beinhaltet, dass aus Einzeldaten noch kein theoretischer Zusammenhang entstehen kann. Hier müssen also Zusatzannahmen hinzukommen, die nicht in den Daten selbst vorliegen, um diesen Zusammenhang allererst herzustellen. Angewendet auf das Hirnforschungsbeispiel bedeutet dies, dass sich aus den vorliegenden Daten je nach Anschauung völlig entgegengesetzte Schlussfolgerungen ziehen lassen. Ist man zum Beispiel davon überzeugt, dass die Untersuchung die natürlichen Vorgänge des Gehirns zutage fördert, als jenseits aller Kultur vorfindliche Phänomene, kann man zu der Schlussfolgerung kommen, jetzt sei mit dieser Messung der Unterschied zwischen Frauen und Männern eindeutig in der unterschiedlichen Funktion der Gehirne sichtbar geworden, zumindest für die gemessenen Personen. Und vieles, was wir an gesellschaftlicher Arbeitsteilung vorfinden, könnte damit jetzt möglicherweise einfach erklärt werden als Folge natürlicher körperlicher Vorgaben. Es kann aber auch genau vom Gegenteil ausgegangen werden und dann die Tomografiebilder und diese Ergebnisse gelesen werden als Ausdruck eines klaren Einflusses der Kultur auf den Körper. Die abgebildeten Hirnfunktionsmuster zeigen dann aus dieser Perspektive so etwas wie soziale Geschlechtscharaktere, die durch einen starken Rollendruck entstanden sind, der Frauen Status niedrigere, Männern hingegen Status hohe Positionen in der Gesellschaft zugewiesen hat, die mit der Einübung und Identifikation bestimmter kognitiver Fähigkeiten verbunden sind. Die Abweichung vom Mittelwert in beiden Geschlechtergruppen geben zugleich die unterschiedlich starken Identifizierungen mit dem vorgegebenen Rollenmuster wider, manifestierten sie also in komplexen Verkörperungen. Also das ist auch als Embodiment-Konzept bezeichnet worden und insbesondere von Fausto Sterling, falls Ihnen das was sagt, als Theorie entwickelt oder auch inzwischen weiterentwickelt worden. Dieses Embodiment-Konzept oder Verkörperungskonzept, das zunehmend in der Gehirnforschung diskutiert wird, betont zugleich, dass jede Hirnaktivitätsmessung nur eine Momentaufnahme im Leben eines Menschen sei, die an einem hochgradig plastischen und sich ständig in Abhängigkeit von Umwelteinflüssen ändernden Organ, dem Gehirn, vorgenommen würde und damit gerade keine verallgemeinenden Schlussfolgerungen zulasse. Der Schritt von den empirisch gewonnenen Daten zur Hypothese oder Theorie stellt also eine entscheidende Stelle für den Einlass von Hintergrundannahmen dar, die durch die jeweilige Perspektive der Forschungsakteure transportiert werden. Annahmen, die meistens völlig unbemerkt verbreitete Ansichten, Allgemeinplätze, Selbstverständlichkeiten und ganze Weltbilder in die Theorie integrieren und transferieren, um den Daten überhaupt einen Sinn zu geben und zugleich neue Forschungsfragen anregen, die zu neuen Forschungsprogrammen führen. Im oben erwähnten Beispiel könnten sich beispielsweise an die erste Möglichkeit der Schlussfolgerung Forschungsanstrengungen anschließen, die weitere körperliche Differenzen zwischen den Geschlechtern aufzufinden versuchen, während die zweite Möglichkeit dazu anregen könnte, die sozial und kulturell fundierten Mechanismen der Verkörperung geschlechtlich verschiedener Körper aufzudecken. Damit bin ich am Ende meines ersten Teils angelangt, die Ihnen zumindest einen kleinen Einblick in die Arbeitsweisen und Ansatzpunkte der kritischen Geschlechterforschung geben konnte. Bevor ich nun auf weitere Punkte zu sprechen komme, eine kleine Vervollständigung des Schemas. Und zwar soll diese Vervollständigung noch mal kurz darauf hinweisen, dass dieses Kästchen, was eben sozusagen freischwebend und kontextlos im Raum schwebte, eigentlich nach dieser Darstellung zu betrachten ist als ein Teil, der integral in gesellschaftliche Prozesse integriert ist und in ganz starker Weise abhängig ist von der jeweiligen historischen Situation, den sozialen, kulturellen, ökonomischen Bedingungen, den Personen, die zugelassen werden zur Forschung bzw. ausgeschlossen werden und insgesamt der gesamten Organisation der Wissensproduktion. Gut, ich hatte Ihnen ja gesagt, dass ich im Teil 2 noch einmal kurz auf das räumliche Vorstellungsvermögen eingehe und Ihnen eine kurze Liste sozusagen darstelle, wie eigentlich vor diesem Hintergrund Aussagen zu räumlichen Vorstellungsvermögen zu werten sind, wie Sie es in verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen immer wieder vorfinden. Mehrere Arbeitsgruppen innerhalb der Genderforschung haben die Untersuchungen der Hirnforschung zu räumlichem Vorstellungsvermögen einer ähnlichen, noch umfangreicheren kritischen Analyse unterzogen, als ich sie eben in meinem Beispiel vorgeführt habe. Und ich fasse jetzt abschließend einige zentrale Punkte Ihrer Untersuchungen zusammen. Und zwar anhand von Leitfragen, wie sie immer wieder auftreten und wie sie vielleicht auch Ihnen häufig gestellt werden oder Sie selbst sich häufig stellen. Erste Frage, nochmal an den Anfang zurückkehren, sind Gehirne geschlechtsspezifisch strukturiert? Die Antwort, je nach Methode und Untersuchungsdesign werden unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Und falls Unterschiede herausgefunden wurden, zum Beispiel Männerhirne sind statistisch gesehen größer als Frauenhirne oder Männerhirne sind asymmetrischer im Aufbau als Frauenhirne, können diese nicht mit dem Leistungsvermögen der Personen in Beziehung gesetzt werden, zum Beispiel räumlichem Vorstellungsvermögen. Zweite Frage, funktionieren Gehirne geschlechtsspezifisch verschieden? Die Antwort, also aus diesen Studien heraus zusammengefasst, ebenfalls in Abhängigkeit von der Methode und dem Untersuchungsdesign gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Auch hier sind keine Korrelationen zwischen Funktionsweise und Leistungsfähigkeit feststellbar. Das heißt, auch wenn die Gehirne unterschiedlich funktionieren, zum Beispiel verschieden lateralisiert sind, also auf einer Seite oder dann auch auf beiden Seiten Aktivierung zeigen, kam die gleiche Leistung bei Tests heraus. Also kann die gleiche Leistung bei Tests herauskommen oder eben auch unterschiedliche Ergebnisse auftreten. Es sind auf jeden Fall nicht einheitlich. Man kann zu diesen beiden Fragen sagen, ob es Unterschiede gibt oder nicht, sagt noch nichts darüber aus, warum es diese Unterschiede gibt. Ob sie also Folge der genetischen Ausstattung von Hormonen, der Erziehung, von Übung, von Umwelteinflüssen, von Sozialisation sind oder sogar eine komplexe Mischung an Ursachen vorherrscht. Und das bezieht sich auch auf die folgenden Fragen. Eine häufig gestellte Frage wird immer wieder diskutiert, wirken sich Hormone auf das räumliche Vorstellungsvermögen aus? Antwort, aktuelle Testosteronwerte stehen in keinem Zusammenhang mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen. Zweitens, möglicherweise wirkt sich Testosteron auf die Gehirnentwicklung in der frühen Kindheit aus, bei weiblichen und männlichen Kindern, wenn eine bestimmte Hormondosis noch mit anderen Faktoren zusammentrifft. Dieses Ergebnis ist aber nur an Personen mit starkem Hormonüber- bzw. Unterschuss gemessen worden. Das heißt, es lässt sich nicht auf durchschnittliche Personen anwenden, hat also einen beschränkten oder einen sehr eingeschränkten Geltungsbereich. Dritte Antwort, die von den Arbeitsgruppen gefunden wurde, zyklische Hormonschwankungen bei Frauen und Männern haben möglicherweise Einfluss auf das räumliche Denkvermögen. Zum Beispiel in der ersten Zyklushälfte bei Frauen herrscht häufig ein besseres Denkvermögen vor als in der zweiten, ein Ergebnis. Zweitens, Phasen mit besonders niedrigem Testosterongehalten bei Männern führen zu besserem räumlichen Vorstellungsvermögen als in Phasen mit höherem Testosterongehalt. Also das sind aber auch alles Ergebnisse, die von den Arbeitsgruppen als vorläufig angesehen werden und als überprüfungswürdig. Insgesamt sind die Ergebnisse in Bezug auf Hormoneinfluss noch sehr vage. was vermutlich damit zusammenhängt, dass Hormone vor allem in Wechselwirkung mit anderen Faktoren ihre Wirkung entfalten, sodass es nötig wird, immer eine multifaktorielle Analyse durchzuführen, was ganz selten geschieht und was möglicherweise der Grund sein könnte für die sehr chaotischen und extrem unterschiedlichen und widersprüchlichen Ergebnisse, die in der Hormonforschung bisher erzielt wurden. Vierte Frage und vorletzte Frage: Ist ein möglicherweise geschlechtsspezifisches, unterschiedliches räumliches Vorstellungsvermögen durch die Evolution entstanden? Also zum Beispiel im Zusammenhang mit einer prähistorischen Arbeitsteilung, bei der Männer Jäger und Frauen Sammlerinnen waren. Das finden Sie ja auch sehr häufig. Antwort: Evolutionäre Theorien sind immer sehr spekulativ, da sie nicht empirisch nachprüfbar sind. Eine Theorie ist oft genauso plausibel wie ihr Gegenteil. Da wurden inzwischen mehrere Theorien und gegenteilige Theorien empirisch an den empirischen Wagenmaterialien überprüft und sie konnten immer hervorragend nachgewiesen, also beziehungsweise bestätigt werden, sodass es eigentlich, also sie haben eigentlich keine große Aussagekraft, so dass das Grundergebnis dieser Überlegungen. Und entscheidend für das räumliche Vorstellungsvermögen ist bisher nicht erwiesen, dass räumliches Vorstellungsvermögen überhaupt vererbbar ist, beziehungsweise dass es nur für ein Geschlecht vererbbar ist. Das muss ja auch noch vorausgesetzt werden. Das wäre aber überhaupt die Voraussetzung für eine Rückführung auf die Evolution. Also dieser entscheidende Punkt ist eigentlich völlig ungeklärt. Und schließlich fünfte und letzte Frage: Wie wirkt sich eigentlich die soziale Umgebung auf das räumliche Vorstellungsvermögen aus? Da haben die Arbeitsgruppen verschiedene Ergebnisse gefunden, zum Beispiel, ganz wichtig, Aktions- und Bewegungsräume sind geschlechtsspezifisch strukturiert und Jungen haben ganz oft einen größeren und verzweigteren Bewegungsraum als Mädchen und der öffentliche Raum ist oft für Mädchen nach wie vor ein Angstraum, obwohl die meisten gewalttätigen Übergriffe ja bekanntlich im privaten Bereich stattfinden. Das heißt also, das ist das Ergebnis sehr vieler verschiedener Studien, je aktiver und raumgreifender Kinder im Freien spielen, desto besser wäre ihr räumliches Vorstellungsvermögen. Und je unbefangener und angstfreier sie sind in Bezug auf ihr Verhältnis zu unbekannten Räumen, desto höher war die Motivation und das Selbstzutrauen bei Testaufgaben und die Testergebnisse waren besser. Und werden Mädchen mit schlechten Testergebnissen gezielt in räumlichem Denken gefördert, erreichen sie häufig in kurzer Zeit die gleichen Ergebnisse wie die Jungen. Gut, das war also die letzte Frage und kurzes Gesamtfazit, was die Medien anbetrifft. Die sehr einseitige Berichterstattung in den Medien suggeriert eindeutige Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die aber wissenschaftlich nicht belegbar sind, wenn man sich die gesamten Untersuchungsergebnisse vornimmt und sie nebeneinander legt. Was die Forschung allgemein anbetrifft, monokausale Erklärungsversuche helfen oft nicht weiter, da sie komplexe Wechselwirkungen zwischen Einzelfaktoren nicht berücksichtigen. Forschungsansätze sollten also eine größere Ursachenkomplexität in Erwägung ziehen. Dritter Punkt: Alle Forschungen, die mit Geschlechterunterschieden umgehen, müssen damit rechnen, unbemerkt Geschlechterstereotype zu reproduzieren und sollten deshalb besonders vorsichtig und reflektiert Schlussfolgerungen ziehen. Auf räumliches Vorstellungsvermögen bezogen, ein belegbarer natürlicher Unterschied zwischen Frauen und Männern in Bezug auf räumliches Vorstellungsvermögen ist nicht eindeutig erwiesen. Einen wesentlichen Einfluss auf dieses Vermögen scheinen Erziehung und Übung zu haben. Diese Erkenntnisse müssten viel stärker in die biologische Forschung einfließen und auch in die Wahl der Testpersonen, der Methoden und des Untersuchungsdesigns. Und letzter Punkt: Eine Forschung, die bei bloßer Feststellung von Unterschieden auf einen natürlichen Unterschied schließt, ohne dies hinreichend zu belegen, ist unseriös. Denn aus einem Faktum, dass es einen Unterschied gibt, folgt noch nicht die Ursache, warum es ihn gibt. Diese Ursache muss noch einmal gesondert untersucht werden und kann nicht einfach in einem Kurzschluss, sozusagen in einem logischen Kurzschluss gesetzt werden. Ja, ich hoffe, damit habe ich Ihnen zumindest ein bisschen einen kritischen Blick auf die Gehirnforschung oder auch insgesamt auf die naturwissenschaftliche Forschung gegeben, die geschlechtsspezifische biologische Unterschiede für verschiedene Merkmale und Fähigkeiten herauszufinden versucht. Und ich bin jetzt gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Thank you.